zumindest aber missverständliche These von der Ästhetisierung des Politischen aufstellte. Wie auch immer, die Assoziation des Ästhetischen mit dem Barbarischen war auf eigenartige Weise im deutschen Bewusstsein bereits als Verdacht vorhanden, als Adorno seinerseits seinen Vorgängern Lukács und Benjamin, die er ja sehr liebte, beizupflichten schien. Ihnen ihren vorläufigen und absurden Höhepunkt erreichte die falsche Rezeption des Adorno-Satzes im Jahre 68, als seine Aussage von Auschwitz weg auf die dritte Welt. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich so viel hantiert hier. Adorno war ja völlig unmimetisch, ne? Der hat es immer vermieden. Oh.
Das kriegen wir alles hin.
Der hat ja wirklich so gestanden und nichts bewegt, keinen Arm und auch keine Miene.
Haben wir noch welche?
Ja, es ist wirklich, ist ganz furchtbar. Tut mir so leid. Ich mache trotzdem weiter, ja? Nein, der hat so gestanden, keine Miene verzogen, nicht hantiert. Aber dafür sind die Augen sehr beweglich gewesen. Ne? Die, auch wenn zum Beispiel eine Frau reinkam und sich dann so langsam setzte. Nee, aber sonst nichts. Keine Miene. Ne? Oh Gott.
Ich glaube, so geht's.
Ja, prima, ja, ja.
Das ist jetzt etwas feucht, das erinnert Sie an das
ja,
Unglück.
Nein.
In Erinnerung ist ja immer
ja,
gut.
Ich erinnere mich. Oh je. Hm. Gut. Wo war ich stehen geblieben? Die falsche Rezeption erreichte ihren Höhepunkt 1968, als seine Aussage von Auschwitz weg auf die dritte Welt verschoben wurde. Das war's. Und es beispielsweise im Kursbuch hieß, angesichts der vielen Revolutionen, die in der dritten Welt anstünden, sei das Schreiben von Gedichten barbarisch. Die Dichter könnten ihre Solidarität am wirksamsten durch Schweigen zum Ausdruck bringen oder sich umschulen lassen, um über die Zuckerproduktion in Kuba zu berichten. Die Literatur sei ohnehin tot. Das Gedächtnis ist kurz. Man weiß, wer das geschrieben hat. Ne? Einer unserer wunderbarsten Literaten, die an dem Ruhm der Literatur auch arbeiten, nämlich Enzensberger. Natürlich will ich hier nicht behaupten, Adorno sei an diesem Unsinn schuld. Aber er selbst muss in jener Zeit jäh erkannt haben, wie sehr sein Diktum, das allenfalls zum Opfer des Kostbarsten, aber auf keinen Fall zum Hass auf die Poesie aufrief, missverstanden werden konnte. Überall schossen bereits Dissertationen und Habilitationen ins Kraut, in denen neuromantische oder dadaistische Dichter beschuldigt wurden, den Faschismus, wenn nicht hervorgebracht, so doch begünstigt zu haben. Oh je, hoffentlich kann ich jetzt noch weiterlesen. Hierzu passt, dass in den 50er Jahren ein Hans-Werner Richter sich anmaßte, bei Gelegenheit einer Lesung der Todesfuge vor der Gruppe 47 Paul Celan vorzuwerfen, er habe einen Tonfall wie Josef Goebbels. Mit einem Wort, Adorno hatte Anlass, seinen Satz zu bereuen. Er hat ihn in der Folgezeit so umformuliert, dass Barbarei da erscheint, wo dieser Begriff hingehört, nämlich auf der Seite der Täter, während Dichter, Künstler, Musiker, mit einem Wort die Ästhetiker, in ausdrücklicher Abgrenzung gegen die Barbarei der Eingeborenen, als Fremde und daher als potenzielle Opfer bestimmt wurden. Nach Beendigung seiner negativen Dialektik hat Adorno noch einmal ganz neu angesetzt. Er, der eine intellektuelle Biografie gehabt hatte, noch ehe er umstandslos der kritischen Theorie zugerechnet wurde, Carlo Petazzi hat dies überzeugend gezeigt, wollte die Eiswüsten der Abstraktion hinter sich lassen und endlich das gelobte Land des Konkreten betreten, das für ihn nicht eine Ansammlung von Einzelheiten war, sondern eher im hegelischen Sinne Anschauung der Idee. Anders gesagt, er wollte die theoretische Kultur in Deutschland, zu deren hohem Niveau er wesentliches beitrug, herausfordern, als er gegen die partielle Rohheit dieses Milieus und für das romantische Ideal eines Ästhetischwerdens der Theorie Partei ergriff. Moralisches und ästhetisches Minimum wurden untrennbar miteinander verschlungen in einer Schreibweise, die er selbst hermetisch nannte. Die ästhetische Theorie ist nicht vollendet worden, weil Adorno, dieser Meister der gearbeiteten Prosa, niemals ein Werk zur Veröffentlichung freigegeben hätte, dem der dritte Arbeitsgang fehlte. Aber es gibt auch aus der späten Zeit Adornos Parallelaktionen, zu denen sein Essay über George gehört, vor allem aber auch sein Nachwort zu einer von ihm selbst getroffenen Auswahl der Lyrik Rudolf Borcharts. Rudolf Borchardt ist nur deshalb dem Schicksal von deutschen Vordenkern als Vorläufer des Faschismus verdächtig zu werden entgangen, weil er, wie viele andere, zu Beginn des Dritten Reiches als jüdisch aussortierte Dichter, ich denke da etwa an Alfred Mombert, der übrigens dann auf so einem Wagen abtransportiert wurde in Heidelberg, so völlig in Vergessenheit geraten war, dass es einer Widerlegung durch berufene Kritiker nicht mehr bedurfte. Adorno hat in seiner Einleitung, einem Text, den er andernorts auch die Beschwörung der Sprache nannte, ganz besonders Borcharts lange Gedichte, die bachische Epiphanie, hervorgehoben. Deren Motto könnte als Motto dem Unternehmen einer Rettung der hermetischen Poesie dienen, die der späte Adorno gleichsam als Wiedergutmachung an der verleumdeten Dichtung anstrebte. Das Motto stammt von Euripides, ist aber typisch Borchardt, von diesem für den modernen Gebrauch ein klein wenig korrigiert worden. Also der Borchardt korrigierte permanent klassische Sätze und auch in klassischen Sprachen, ne? Also griechische Sätze hat er auf Griechisch korrigiert, ne? Und lateinische auf Lateinisch. Und deshalb sind jetzt die Altphilologen dabei, sich da drauf zu stürzen. Na gut, also zurück. Da hat er übersetzt, ich bin nicht von der Fraktion. Ich, dionysisch begeistert, den Jubelruf ausstoßend, singe als ein Fremder Lieder für Barbaren. In Borcharts Dichtung, vor allem in den gegen das nationalsozialistische Deutschland geschleuderten Jamben, werden die Proportionen zurechtgerückt. Es ist der Kampf gegen das verbleibend rohe in einer durch die Erziehung nach Auschwitz bereits umorganisierten Gesellschaft, wobei wir ja wissen, dass der Adorno einen großen Anteil hat, ne? Das ist ja auch kein Zufall, dass hier ein pädagogisch, also erziehungswissenschaftliches Seminar ihn so hoch leben lässt, noch ernsthaft, denn das andere ist ja nur noch Spaß, ne? Dann nach Amorbach hin und zurück, ne? Mal im naja, mal so hin und her, wie heißen diese Dinger? Ist jetzt egal. Er hat selber daran Anteil, dass es eine Erziehung nach Auschwitz gab in Deutschland. Was hatte ich jetzt sagen wollen? Ja, in der durch die Erziehung nach Auschwitz bereits umorganisierten Gesellschaft, die den späten Adorno mehr beschäftigte, als die Kämpfe, in die er unmittelbar selbst verwickelt war. Adornos Borchardt-Auswahl und seine Einleitung sind in seine Spätphase einzuordnen. Würdigung und Interpretation der oppositionellen Sprache einer ins Deutsche verliebten hermetischen Poesie. Über Adornos Spätphase ist bislang eher spekuliert als geforscht worden. Vermutungen wurden geäußert, dass er zur Komposition zurückkehren oder auch, dass er unbedingt noch seinen Beethoven hätte zu Ende schreiben wollen. Ich habe in dem Briefwechsel, den ich rausgegeben habe, oder erst durch ihn gelernt, weil ich selber ja Adorno nicht so wahrgenommen habe, wie ich ihn heute posthum wahrnehmen kann. Das ist normal. Jeder ist dann auch in sein Leben verstrickt und ist auch sehr egozentrisch. Ne? Ich war auch sehr egozentrisch. Ich habe gar nicht darauf gehört, wie melancholisch diese Briefe waren. Das hat mich hier dann auch völlig gerührt, als ich sie wieder las. Also ich hatte damals das nicht bemerkt, aber heute bin ich ganz sicher und meine, dass der Briefwechsel, vielleicht gibt es noch andere oder kommen noch andere Dokumente hinzu, belegt, dass diese Spätphase vor allem dieser Neuansatz nicht die Musik betrifft, sondern die Literatur, die er noch einen neuen Anlauf, den er da genommen hat. Und vor allem eben das, was er selber hermetische Lyrik nennt, spielen darin eine entscheidende Rolle. Und das hängt sicher mit dieser Besessenheit von dem Undarstellbaren, Darstellung des Undarstellbaren.